Mir liegen heute einige Schriftstellen auf dem Herzen und wir beginnen mit 1. Mose 13. 1. Mose 13, die Begegnung des Herrn mit Abraham. 1. Mose 14, von Vers 18. Melchisedek aber, der König von Salem, brachte Brot und Wein aus der Stadt heraus. Er war aber ein Priester des höchsten Gottes. Er segnete ihn dann mit den Worten: Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Der erste Gedanke, der mir groß geworden ist, ist folgender. Der Herr, der hier als Melchisedek, als König von Salem, in der Eigenschaft als Priester, dem Abraham entgegengeht, kommt nicht mit leeren Händen. Er hat Brot und Wein. Er will das Mahl mit Abraham halten. Er will Gemeinschaft mit ihm haben. Abraham, ein von Gott erwählter, ein von Gott gerufener, begnadigter, ein Mann, der Verheißungen empfangen und der geglaubt und der gehorsam den Weg des Herrn ging. Gott war mit ihm. Und als der Herr ihm entgegenging, dann nicht mit leeren Händen. Wir sind der Same Abrahams. Gott kommt uns entgegen, nicht mit leeren Händen, nicht mit leeren Worten, nicht mit leeren Versprechungen. Er kommt uns entgegen mit einem vollen Evangelium. Wir können empfangen, was er verheißen hat. Dieser Gedanke ist mir groß und kostbar geworden. Wir kommen mit Versprechungen, die wir nicht erfüllen können. Aber Gott kommt, um das zu tun, was er uns aus Gnaden verheißen hat. Wir werden aus dem Hebräerbrief noch einiges lesen, aber ehe wir das tun, möchte ich aus Galater 3, Vers 29 lesen, damit ihr wisst, dass diese Verheißungen auch uns gelten. Galater Kapitel 3, Vers 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr damit ja Abrahams Nachkommenschaft, Erben gemäß der Verheißung. Was Gott mit Abraham getan hat, das tut er mit dem Samen Abrahams. Mit den Kindern Gottes, die Gottes Verheißungen glauben und im Gehorsam dem Herrn folgen. Heute kommt der Herr mir und dir entgegen. Und du kannst gewiss sein, er kommt nicht mit leeren Händen, nicht mit leeren Worten. Er kommt, um dir und mir das zu geben, was wir heute dringend benötigen. Und ich weiß, dass Nöte da sind. Und ich kenne den, der all diese Nöte abschaffen, ja, der all den Nöten Genüge zu tun vermag. Nicht Abraham ging dem Herrn entgegen, der Herr kam dem Abraham entgegen, um mit ihm das Mahl zu halten. Der Herr kommt uns heute entgegen. Er naht sich dir, er naht sich mir. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte das Mahl mit uns halten. Er möchte dir und mir von dem verborgenen Manna geben und er möchte uns tränken mit Wonne wie mit einem Strom. Galater 4, Vers 9. Da ihr jetzt aber Gott erkannt habt, oder vielmehr von Gott erkannt worden seid. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gott zu erkennen und von Gott erkannt worden zu sein. Es gehört zusammen. Das letzte Buch der Bibel beginnt mit den Worten Offenbarung Jesu Christi. Kein Rätseln, kein Raten, nein, der Schleier wurde hinweggenommen, der Vorhang ist nicht mehr da. Wir sehen Jesus Christus als den, der er ist. Und ihr werdet gleich sehen, dass er der König von Salem war, aber damals noch nicht als Sohn, denn als Sohn war er noch nicht geboren. Lasst es mich euch lesen aus der Heiligen Schrift. Hebräer Kapitel 7 von Vers 1. Dieser Melchisedek nämlich, König von Salem, Priester des höchsten Gottes, ging dem Abraham entgegen, als dieser von der Besiegung der Könige zurückkehrte, und segnete ihn. Dafür teilte Abraham ihm dann auch den Zehnten von der ganzen Beute zu. Zunächst ist er, wenn man seinen Namen deutet, König der Gerechtigkeit, sodann aber auch König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Kein Mensch ist König der Gerechtigkeit. Kein Mensch ist König des Friedens. Es gibt nur einen, auf den diese Bezeichnungen zutreffen, und das ist der König aller Könige und der Herr der Heerscharen. Im nächsten Vers steht: Er hat keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder einen Anfang seiner Tage noch ein Ende seines Lebens. Gleicht vielmehr dem Sohne Gottes. Er bleibt Priester für immer. Damals hatte er keinen Vater und keine Mutter. Das Wort war noch nicht Fleisch geworden. Noch war der Same nicht kundgetan oder im Fleisch offenbar geworden. Erst als damals das Wort der Verheißung der Maria gegeben wurde, erfüllte es sich, dass das Wort Fleisch wurde und dass der Sohn Gottes geboren worden ist. Ich hoffe, dass wir besonders aus der nächsten Broschüre die herauskommen wird. Das Thema der Gottheit in wunderbarer Weise durch Offenbarung verstehen werden. Gott kann man nicht erklären, nicht beschreiben, nicht in fassbare Worte formulieren. Er ist über allen Erklärungen erhaben. Und trotzdem offenbart er sich allen, die Zuflucht bei ihm suchen, die demütig genug sind, anzuhören und zu glauben, was er zu sagen hat. Also, dieser Melchisedek, König von Salem, Salem ist ja Jerusalem, die Stadt des Friedens, König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Er hat keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, weder einen Anfang seiner Tage noch ein Ende seines Lebens. Es gibt nur einen, der nicht begonnen und der nicht aufhören oder enden kann. Und das ist der Herr. Dieser Herr ist ins Fleisch gekommen, hat Menschengestalt angenommen, um uns, die wir hier im Fleische verloren waren durch die Sünde, herauszuerlösen und uns in den göttlichen Stand zurück zu versetzen. Das ist keine Erkenntnis, über die man streiten kann. Das ist eine göttliche Wahrheit und Realität. Von Melchisedek wird im letzten Vers in Hebräer 6 gesagt, wohin Jesus als Vorläufer uns zum Heil hingegangen ist, insofern er hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist in Ewigkeit. Im Alten Testament keinen Anfang, kein Ende, keinen Vater, keine Mutter. Aber dann kam die Wende, dann kam das Neue Testament, dann wurden die Verheißungen göttliche Realität und Christus wurde so der Anfang der Schöpfung Gottes. Nicht der Anfang der Schöpfung der Welt oder des Universums, sondern Schöpfung durch Zeugung, die ewiges Leben empfangen hat durch den, der es uns brachte. Wir lesen weiter von Vers 4. Beachtet nun wohl, wie groß dieser Mann dasteht, dem der Erzvater Abraham den Zehnten von den auserlesenen Beutestücken gegeben hat. Wohl sind auch diejenigen Nachkommen Levis, die das Priestertum empfangen, berechtigt, den Zehnten von dem Volk in der vom Gesetz vorgeschriebenen Weise zu erheben, also von ihren Brüdern, obgleich doch auch diese leibliche Nachkommen Abrahams sind. Jener aber hat, wiewohl er seiner Abstammung nach mit ihnen in keiner Verbindung steht, von Abraham den Zehnten erhoben, und der im Besitz der Verheißungen war, gesegnet. Und den, der im Besitz der Verheißungen war, gesegnet. Nun ist es aber durchaus unbestreitbar, dass das Geringere von dem Höheren gesegnet wird. Wenn man nur die eine Bibelstelle lesen würde, dann könnte man raten und rätseln. Man könnte deuten, aber wenn man eine und die zweite und die dritte liest, dann bekommt man die Antwort und weiß, wer es war, der dort dem Abraham entgegenging. Und er segnete ihn, der die Verheißungen empfangen und geglaubt hatte. Wer kann segnen als der Herr allein? Wir können um Segen bitten, aber segnen kann nur der Herr ganz allein. Dieser Begriff König des Friedens, König der Gerechtigkeit, wenn wir dem Gedanken nachgehen, brauchen wir nur aus Sacharja 9 zu lesen, das bekannte Wort: Frohlocke laut, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen, dem Jungen einer Eselin. Siehe, dein König kommt zu dir, König von Salem, König der Gerechtigkeit, König des Friedens, König der Könige. Das Wort ist schon erfüllt. Er ist gekommen. Ihr könnt es in Matthäus 21 von Vers 1 bis 9 nachlesen, als der Herr seinen Einzug in Jerusalem gehalten hat. Worüber ich heute staunte, war, als ich in 1. Mose 49 nachgelesen habe, da schon dort bei der Segnung geschrieben steht, von dem Esel und von dem Füllen. Das sollte man kaum für möglich halten, wie genau der Geist Gottes diese Dinge vorausgesagt hat. Liest getrost mit mir 1. Mose 49, Vers 10 und 11. Nicht wird das Zepter von Juda weichen, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis der kommt, dem der Herrscherstab gebührt, und die Völker werden ihm Gehorsam leisten. Er bindet sein Eselfüllen an den Weinstock und das Junge seine Eselin an die Edelrebe. Ihr Lieben, der Geist Gottes in den Propheten, in den Männern Gottes, hat doch alles vorausgesagt, was kommen würde und wie es kommen würde. Hier lesen wir es von dem Stamm Juda. Juda wurde so gesegnet mit diesen Worten: Jesus, unser Herr, das Lamm Gottes, ist doch der Löwe aus dem Stamme Juda. Und hier wird es uns gesagt, bis der kommen wird, dem der Herrscherstab gebührt. Auf ihn harren die Völker. Hier steht sogar geschrieben, und die Völker werden ihm Gehorsam leisten. Bis zum heutigen Tage ist es noch nicht offenbar geworden, aber es wird offenbar werden. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und alle werden einsehen müssen, dass der Mund des Herrn geredet und dass sich alles erfüllt hat. Ich lese diese Worte noch einmal. Mögen sie euch so kostbar werden, wie sie mir geworden sind. Nicht wird das Zepter von Juda weichen, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis der kommt, dem er gebührt. Und die Völker werden ihm Gehorsam leisten. Und dann steht: Er bindet sein Eselfüllen an den Weinstock und das Junge seine Eselin an die Edelrebe. Was hat er damals seinen Jüngern gesagt? Geht in den Ort, Ihr werdet da selbst eine Eselin und ihr Füllen finden. Bindet es los, bringt sie mir her und sagt dem Eigentümer, ich werde es, und ich werde sie zurückschicken. Die Jünger gingen hin, sie fanden, wie er es sagte, denn so steht's geschrieben. Teures Herz, Gott wacht über sein Wort, und wenn die Stunde der Erfüllung gekommen ist, dann hat die Eselin und das Füllen da zu sein. Stimmt's oder nicht? Dann müssen die Dinge nicht erst gemacht werden, nicht erst herbeigezerrt werden, dann sind sie da. Man braucht sie nur noch mitzunehmen und dem Herrn zu danken, weil er dafür Sorge trägt, dass alles zur rechten Zeit erfüllt wird. Was steht in Jesaja im 9. Kapitel, Vers 5 und 6? Ein Kind wird uns geboren und. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und hier wird uns gesagt, bis der kommt, dem der Herrscherstab gebührt. Er ist gekommen. Diese Verheißungen haben sich erfüllt. Wir sind erlöst. Uns ist Heil widerfahren. Wir sind begnadigt worden. Und damit ruhen wir in Gott und sind von unseren eigenen Werken zur Ruhe gekommen. Als der Mann Gottes dort die Söhne segnete, was wusste er, was er aussprach? Es waren nicht Überlegungen, es war Inspiration des Heiligen Geistes. Halleluja! Ich bin Gott so dankbar, dass dieses Wort inspiriert ist, dass dieses Wort wahr ist, dass es ein lebendiges, ein durchdringendes, ein mächtiges, ein wirksames Wort ist. Und wie wir eben schon sagten, als die Zeit erfüllt war und der König kam, da war die Eselin, da war das Füllen, wie es damals bei der Segnung ausgesprochen worden ist. Wie viele Jahre sind vergangen? Ob 1000, ob 2000 oder 3000, es spielt keine Rolle. Gottes Wort geht in Erfüllung. Glaube, Glaube immerfort. Haben nicht viele darauf gewartet, dass in ihren Tagen erfüllt werde, was geschrieben steht? Aber die Zeit war noch nicht da. In den Tagen der Reformation, wie hat Luther in besonderer Weise den Antichristen zerlegt? Und wer die zweite Bibelausgabe hat, wie ich sie habe, ein uraltes Buch und dann die Vorreden, besonders zum Propheten Daniel liest, dann merkt man, mit welch göttlicher Offenbarung da gesprochen und geschrieben worden ist. Aber die Zeit war noch nicht da. Nun sandte Gott einen Propheten in unseren Tagen. Und wir schämen uns nicht, das klar und deutlich zu sagen. Wenn die Heilige Schrift sagt, dass viele falsche Propheten auftreten werden, dann ist das genauso wahr, als wenn die Heilige Schrift sagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Mögen viele falsche Propheten auftreten, ist eine Erfüllung der Schrift. Aber damit die Schrift nicht gebrochen werde, musste auch ein wahrer Prophet Gottes auftreten, zu dem das Wort des Herrn geschehen konnte, der die Dinge nicht aus Büchern las oder aus dem Ärmel schüttelte oder aus dem Seminar abholte, sondern an den das Wort des Herrn erging. Wir machen keinen Götzen aus ihm, sind Gott aber dankbar für ihn, wie wir Gott dankbar sind für alle Knechte und Propheten, die der Herr gebraucht hat. Aus Lukas 24 möchte ich Vers 30 und 31 lesen. Lukas 24, Vers 30 und 31. Als er sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, doch er entschwand ihren Blicken. Er hat das Mahl mit den Seinen gehalten. Er kam dem Abraham entgegen mit Brot und Wein, um mit ihm das Mahl zu halten, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Hier nach der Auferstehung wurde der Herr zu seinen Jüngern eingeladen, mindestens zu zweien, und er hat das Mahl mit ihnen gehalten. Lasst es mich deutlich sagen, ob 12, ob 2, ob 20, ob 200, der Herr will das Mahl mit uns halten. Nie ist ihm eine Schar zu gering. Es gibt große Evangelisten, und es ist auch kein Geheimnis. Es muss eine große Schar zusammenkommen, ehe sie zusagen, dass sie kommen werden. Es muss Erfolg verbucht werden können. Aber es gibt einen, dem ist keine Schar zu klein. Der hat's gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Halleluja. O Preis sei unserem Gott. Er schaut nicht auf die großen Dinge, die vor unseren Augen groß sind. Er schaut in dein und mein Herz. Und er wartet darauf, eingeladen zu werden. Und ich sage euch, er wird kommen. Er wird kommen und das Mahl mit uns halten. Es gibt noch eine Stelle in Offenbarung 3, Vers 20, die für uns wohl doch von größter Bedeutung sein müsste. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Hier steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Es kann auch ein Einzelner sein, wie damals Abraham ein Einzelner war. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich einkehren und das Mahl mit ihm halten. Es beginnt mit dir und Gott. Und dann erst, wo zwei oder drei sich versammeln. Aber es müssen solche sein, die schon eine persönliche Begegnung mit dem Herrn hatten. Ihr Lieben, ich möchte nicht nur gepredigt haben. Das können viele. Ich möchte gepredigt haben in der Gewissheit, dass Menschen eine Begegnung mit dem Herrn gemacht haben. Ich möchte das Wort Gottes verkündigt haben in der Gewissheit, dass Menschen zu Gott geführt, sein Wort gehört, ihr Herz geöffnet und Gemeinschaft mit ihm gehabt haben. Hier steht, siehe, ich stehe vor der Tür. Diese Tür, so sagt Bruder Brenhim in einer Predigt, wird nicht von außen aufgemacht, sie wird von innen aufgemacht. Sie hat außen keinen Drücker. Du bist es und ich bin es. Wir müssen von innen öffnen. Der Herr klopft an. Er klopft an. Er kann nicht öffnen. Öffnen musst du. Öffnen muss ich. Wir dürfen ihn hereinbeten. Wenn jemand zu uns kommt und anklopft, dann sagen wir, komm herein, komm herein, komm herein. Heute klopft der Herr an deinem und an meinem Herzen, an deiner und an meine Herzenstür. Aber er bricht die Tür nicht mit Gewalt auf. Er wartet darauf, dass wir das Klopfen hören und seine Stimme vernehmen und dass wir öffnen. Ich lese es noch einmal. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm einkehren und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Damals hat er es mit Abraham gehalten und ihr wisst, unser Herr hat das Abendmahl eingesetzt als Erinnerung an sein Leiden und Sterben. Aber jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, dürfen wir uns an einen reich gedeckten Tisch setzen. Und wir dürfen die geistliche Speise zu uns nehmen, nämlich das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergangen ist. Wie ergeht es euch, wenn ihr, wie wir es eben gemeinsam taten, aus 1. Mose 49 lesen, das Zepter von Juda wird nicht weichen, bis der kommt, dem der Herrscherstab gebührt. Ihm werden die Völker gehorsam sein, er wird die Eselin und das Füllen an die Weinrebe binden. Wie hüpft da unser Herz? Wir sagen, o Gott, wie wunderbar bist du, wie herrlich ist dein Name, aber wie einfach dein Tun. Die Menschen haben von Gott etwas ganz Außergewöhnliches erwartet und es ist außergewöhnlich gewesen und wird es auch immer bleiben, aber nicht außergewöhnlich, wie Menschen es denken. Wenn wir heute an die Geburt unseres Herrn denken, an das größte Ereignis in der gesamten Weltgeschichte. Und siehe da, keine Posaunen wurden geblasen, kein Königspalast wurde bereitet, es war kein Raum in der Herberge, ein Stall für den König aller Könige. Deshalb stolpern die Weisen und Klugen darüber, weil Gott das Größte und Herrlichste und Majestätischste schlicht und einfach tut. Selbst seine größten Offenbarungen sind so schlicht und so einfach, dass die Weisen damit einfach nicht fertig werden. Es ist für sie nicht kompliziert genug. Für uns gilt das Wort des Propheten Jesaja aus dem 35. Kapitel, dass selbst ein Tor nicht irren kann auf diesem Wege. Gott hat einen Weg gemacht, eine gebahnte Straße, der Hochweg der Erlösten. Ein Tor kann darauf nicht irren. Wenn jemand irrt, dann sind es die Weisen, die Klugen und die Schriftgelehrten. Aber die Unmündigen, denen hat's Gott geoffenbart. Die können nicht irren, weil sie sich an sein Wort halten. Weil sie das Wort in sich aufgenommen haben. Ihnen kommt der Herr genauso entgegen wie dem Abraham. Heute ist der Herr dir und mir in seinem Wort begegnet. Heute ist er uns entgegengekommen. Heute hat er uns einiges aus seinem Wort groß und herrlich werden lassen. Hat uns sein Wort zu einer geistlichen Speise gemacht. Wie ich oft schon sagte, über eine gute Speise wird nicht diskutiert und nicht gestritten, sie wird zu sich genommen. Und so machen wir das mit dem geoffenbarten Worte Gottes. Wir streiten nicht, wir deuten nicht, wir nehmen zu uns. Wir nehmen zu uns, was Gott uns bereitet hat. Und er hat uns einen reichen Tisch gedeckt im Angesicht unserer Feinde. Wir sind Gott von Herzen dankbar. Wie bei Abraham, so bei dem gesamten Samen Abrahams. Bei den wahrhaft Gläubigen, die dadurch ausgezeichnet werden, dass sie die Verheißungen Gottes für ihre Tage glauben. Soll ich es wiederholen? Gläubig sind viele. Lot war auch gläubig und viele andere mit ihm. Abraham war nicht nur gläubig. Er war ein Vorbild, ein Hinweis auf diejenigen, die zu ihrer Zeit die göttlichen Verheißungen, die da zur Erfüllung kommen sollten, hören, aufnehmen und glauben würden. Deshalb sind die wahrhaft Gläubigen der Same Abrahams und glauben in ihren Tagen das von Gott verheißene Wort ohne jeglichen Abstrich. Ohne Wenn und Aber. Hat Gott gesagt, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, dann hat er es doch nicht gesagt, damit wir uns den Mund darüber ein wenig, ja? Nein, damit wir es glauben. Gott hat alles gesagt, damit wir es glauben. Selig ist, der sich nicht an mir ärgert, hat der Herr damals gesagt. Die Schriftgelehrten, die sagen, oh nein, das kann er nicht gewesen sein. Wenn Gott jemanden genommen hätte, dann hätte der Mann so und so und so sein müssen. Wer will Gottes Ratgeber sein? Wer will ihm sagen, was er tun soll? In den Tagen Jesu gab es viele Schriftgelehrte, sie saßen in den Synagogen und im Tempel, haben gelesen und andere belehrt und waren selber nicht von Gott gelehrt und hatten keine Offenbarung, was in ihren Tagen geschah. Ein Mann namens Johannes, ein wilder Mann, der aß Heuschrecken und wilden Honig, nicht mit Messer und Gabel, nicht mit so angenehmen Manieren, wie wir sie heute haben, schlicht und einfach. Es beeindruckt mich. Es beeindruckt mich, dass der große Gott, der heilige Gott, sich in einer solch einfachen Weise offenbart. Ein Mann mit einem Kamelsfell umgehangen, mit einem Ledergurt um die Hüften, trat auf und verkündigte das Reich Gottes und bahnte dem Herrn einen Weg und bereitete das Volk zu, damit es glauben konnte. Dasselbe geschah in dieser Generation. Ich werde es nicht vergessen, einer der größten Evangelisten, es gehört sich nicht, dass man seinen Namen nennt, aber er sagte mir, der Mann William Brigham mit seinem Hillbilly Englisch, das soll der Mann gewesen sein. Alle anderen haben Uni, sie haben Bildung. Zur Bildung kommt dann Einbildung hinzu, das sind schon zwei Dinge, und dann ist schon alles wieder vorbei. Gott nahm einen Mann, der schlicht und einfach war, der das Wort nicht gemischt, nicht gedeutet, sondern durch Offenbarung empfangen, durch göttliche Inspiration weitergegeben hat. Und wir haben die Bestätigung in der Heiligen Schrift selber, weil alles von A bis Z hundertprozentig übereinstimmt. Ich wäre kein Narr, um zu glauben, wenn die Dinge nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmen würden. Aber wenn sie übereinstimmen und wir die Erfüllung ganz klar sehen und es dann leugnen wollen, ihr Lieben, das ist gefährlich. Das sollte niemand tun. Wenn der Herr heute hier stünde, täte er das, was er damals in der Synagoge zu Kapernaum getan hat, als er den Propheten Jesaja gereicht bekam und las aus dem 61. Kapitel und sprach danach, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Alle sahen ihn an und sprachen, noch nie hat jemand so gesprochen wie er. Halleluja. Das gilt noch bis auf den heutigen Tag. Noch nie hat jemand so gesprochen wie er. Er spricht noch heute durch sein Wort. Auch wenn er Menschenmund benutzt hat, so bleibt Gottes Wort immer noch Gottes Wort. Und wir sind dankbar, dass die heilige Salbung über unserem geliebten Bruder Brenhim war und dass seine Verkündigung in absoluter Harmonie des Alten und des Neuen Testaments der Propheten und der Apostel war. Und wir glauben, dass wir zum Originalwort zurückgeführt worden sind. Ich betone das mit Absicht noch einmal. Ich glaube, dass die Aufgabe darin bestand, uns zum Worte Gottes zurückzuführen. Wie viele haben die Bibel zugemacht und sagen, wir haben sie ja nicht verstanden, also haben wir jetzt die Predigten und das genügt uns. Die Predigten sind absolut notwendig, aber sie führen uns wieder in dieses Originalwort zurück. Jede Predigt ist aus dem Worte gekommen und führt uns wieder in das Wort zurück. Andernfalls werden wir den Boden des Wortes und damit das Fundament verlassen und werden bauen, was nicht vor Gott bestehen kann. Nehmen wir es aus diesem Gottesdienst mit. Der Herr kam dem Abraham entgegen. Weil es um Brot und Wein ging, kam er in der Eigenschaft als Priester, als Melchisedek. Damals war er noch in der Geistleiblichkeit. Erst später ist er aus der Geistleiblichkeit in das Fleisch gekommen, um hier sterben zu können, um diesen irdischen Leib zurückzuverwandeln in einen unsterblichen Leib, wie wir ihn haben werden, nach der Auferstehung und nach der Verwandlung. Ist uns das alles klar? Amen. Es ist einfach herrlich. Es ist wunderbar. Damals hatte er keinen Vater, keine Mutter, keine Ahnenreihe, keine Herkunft, keinen Anfang, kein Ende. Auch heute noch nicht. Aber er wurde ja geboren. Dann wurde ein Vater-Sohn-Verhältnis aufgerichtet. Ich schreibe jetzt darüber. Etwas Herrliches, etwas Großes. Gott hat einen so wunderbaren Plan. Wohl die Menschen, wie Irenäus damals schon sagte, einer der Botschafter Gottes des Herrn. Wen Gott liebt, dem zeigt er seinen Plan, wie der Baumeister oder Architekt seinen Plan denen kundtut, die am Hause mitzubauen haben. Und so sind wir dankbar, dass der große Architekt, der große Planer, der große Baumeister, der hat seine Leute, die an diesem großen Bau mithelfen sollen. Denen hat er eine klare Zeichnung hinterlassen. Und ihr wisst ja alle genau, besonders unser lieber Bruder Gabriel, der ja auf dem Bau tätig ist. Alles muss immer so schön nach der Zeichnung gehen. Da kann nicht jeder machen, was er will. Das geht nicht. Gott hat einen Plan. Und wem er gnädig ist, den lässt er in diesen Plan einziehen. Und ich sage euch, wir haben in diesen Tagen einen herrlichen Einblick in den großen Plan unseres Gottes bekommen. Und wir sind dankbar für unseren geliebten Bruder Brenhem, der in seiner Einfachheit von Gott so mächtig gebraucht worden ist. Für diejenigen, die mit seinem Dienst und Auftrag nicht vertraut sind, mag es sonderbar anmuten, wenn man seinen Namen ab und zu erwähnt. Ich frage euch, wenn ihr Johannes den Täufer gehört hättet, hättet ihr da nicht auch seinen Namen erwähnt? Wenn ihr Paulus hättet predigen hören, ihr hättet doch überall nur noch davon gesprochen. Hört mal, da ist ein Mann Gottes, dem ist der Herr erschienen. Vorher war er ein Saulus, jetzt ist ein Paulus, ein mächtiger Mann Gottes. Damit ist gar nichts verkehrt. Aber die Ehre und den Lobpreis geben wir Gott allein, der seine Knechte früh und spät sendet, um zu seinem Volke zu reden. Wir sind dankbar, dass wir das unterscheiden können. Viele können es nicht unterscheiden. Aber wir sind dem Herrn dankbar, dass wir diese Unterscheidung haben dürfen und freuen uns. Heute ist der Herr mir und dir entgegengekommen in Liebe, nicht mit leeren Händen, um das Mahl mit uns zu halten. Und er spricht noch einmal ganz eindringlich: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm einkehren und das Mahl mit ihm halten. Und wenn er einkehrt, dann spricht er: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heute ist mir Heil widerfahren, wenn er heute in dein und mein Herz einziehen kann. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Schöner Vater, gemeinsam kommen wir mit all denen, die ihre Hände erhoben haben, auch mit denen, die noch zögern. Treuer Herr, ja, wir kommen alle. Wir kommen so, wie wir sind. Wir sehen dich, du kommst uns entgegen. Du bist uns heute Nachmittag entgegengekommen. Halleluja! Du hast uns gespeist, du hast uns getränkt, du hast das Mahl mit uns gehalten, denn dein Wort ist unsere Speise. Halleluja! Und du bist der Felsen, der geschlagen wurde, aus dem lebendiges Wasser strömt. Wir danken dir dafür, geliebter Herr. Rette, heile, befreie, segne. Lass offenbar werden, dass wir eine Begegnung mit dir hatten und du mit uns. Halleluja! Dass uns Heil widerfahren ist, dass wir Frieden mit Gott gefunden haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerechtfertigt, Vergebung, Reinigung, Heiligung, neues Leben aus Gott. Halleluja! O Herr, ich danke dir für das Alte und Neue Testament. Treuer Gott, es wird mir immer kostbarer. O Gott, du hattest einfache Menschen. Sie legten ihre Hände auf und du sprachst durch sie. Halleluja! Oh, wie wunderbar, wie herrlich ist dein Wort. Und das Schöne ist, es ist wahr. Halleluja! Es erfüllt sich. Es wird nicht ein Jota von deinem Worte vergehen. Alles wird sich erfüllen. Herr, du sprachst damals, auf dass die Schrift erfüllt werde. Halleluja. Auch heute erfüllt sich die Schrift mannigfaltig vor unseren Augen. Habe Dank für die prophetische Offenbarung deines göttlichen Heilsratschlusses. Habe Dank für den Einblick, den du uns gewährt hast. Habe Dank für den prophetischen Dienst, an dem wir Anteil haben dürfen, aus dem wir Segen schöpfen können. Habe Dank für alles. Ich danke dir für jede Seele, die du gerettet, für jeden Bruder, für jede Schwester. Ich danke dir für dein gesamtes Volk. Ich danke dir für diese Stadt, für dieses Land, für diesen Ort, den wir haben, dass wir zusammenkommen können, dein Wort zu betrachten, deine Stimme zu hören und uns bei dir zu bedanken. Treuer Herr, nimm uns ganz neu hin und segne uns, wie du Abraham gesegnet hast, indem du sprachst, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Habe Dank für diesen Tag in Jesu Namen. Amen.